Ich lade euch ein, 30 Sekunden Stille, jeder für sich, jeder allein vor Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du da bist und dass du jetzt jeden Einzelnen von uns anschaust, so tief in unsere Herzen schaust und du weißt, wie man mit unseren Herzen am besten umgeht, was wir brauchen. Schenk auch heute wieder eine Begegnung mit dir durch dein lebendiges Wort. In Jesu Namen. Amen. Was hast du als Kind mal irgendwann sehr geliebt? Dann irgendwann als Erwachsener vielleicht verloren. Ich hatte als Kind, ihr könnt es vielleicht nicht glauben, aber ich hatte als Kind so ein Lieblingskissen gehabt, das ich gerne ins Bett genommen habe und wenn ich das an meinem Körper trug oder irgendwie an meinem Körper gedrückt habe, geknuddelt habe, umklammert habe, dann war alles gut für mich. Welt war in Ordnung, ich konnte schlafen. Es war mein Lieblingskissen. Kein Kissen habe ich danach mehr so gemocht. Aber auch dieses Kissen hat es nicht geschafft, in meinem Leben zu bleiben. Ich vermute mal, ich kann es nicht so richtig sagen, aber ich vermute mal, irgendwann hat es meine Mutter einfach entsorgt und ich habe es noch nicht mal wirklich mitgekriegt. Obwohl es mein Lieblingskissen war, ja, und ich da eine gewisse Beziehung wirklich zu aufgebaut hatte als Kind. Aber vielleicht habt ihr ja ähnliche Dinge, die ihr mal sehr gemocht habt, wo ihr vielleicht sagen würdet, sogar geliebt, die für euch wichtig waren. Eine emotionale Stütze. Und das ist heute nicht mehr. Und das führt mich zur eigentlichen Frage für heute. Warum kann Liebe abkühlen? Bis dahin, dass sie sogar stirbt. Eine der schwierigsten Erfahrungen ist natürlich die, wenn man Menschen hat, von denen man weiß, sie haben einmal geliebt. Und dann spürt man, ihre Liebe zu mir oder zu einem selbst kühlt ab bis zum Punkt, dass es stirbt. Warum kann leidenschaftliche, hingebungsvolle Liebe abklingen? Vielleicht sogar bis dahin, dass es stirbt. Und wenn wir die Frage weiterspannen, kann das mit jeder Liebe passieren? Was ist, wenn sich meine Liebe zu Jesus verändert? Ist das möglich? Hast du schon mal eine Veränderung erlebt, wenn du ganz ehrlich bist, wenn du den Prozess deines Lebens mit Jesus durchleuchtest? Schon mal bemerkt, dass deine Liebe zu Jesus nicht gleich geblieben ist? Und du manchmal auch richtig kämpfen musstest? Vielleicht musst du ehrlich zugeben, wie ich auch, meine Liebe zu Jesus war nicht immer das, was sie sein sollte. Sie ist nicht immer gleich geblieben und nicht immer das, was es eigentlich hätte sein sollen. Da sind viele Dinge in meinem Leben, die, wenn es auch nur für kurze Zeit ist, aber manchmal einfach die Prioritäten schnell vertauscht sind, wo etwas anderes Jesus gerade überholt hat. Und wo der erste Gedanke nicht immer Jesus war, Und dann ist die Beziehung zu Jesus oft vielleicht auch mehr von Eintönigkeit geprägt, anstatt von Dynamik und Spannung. Kennt ihr das auch? Umso mehr erschüttert es mich manchmal, wenn ich dann in der Offenbarung von der ersten Gemeinde lese, zu der Jesus redet persönlich als Auferstandener. Da haben wir ein konkretes Beispiel, wie wir uns das vorstellen könnten, wenn Jesus heute durch die Gemeinden gehen würde, wie er mit Gemeinden reden würde. Und hier haben wir das erste Beispiel von einer Gemeinde, einer ganz besonderen Gemeinde. Gemeinde zu Ephesus. Wir lesen von dieser Gemeinde, ihr wisst es bestimmt schon, Offenbarung Kapitel 2. Und die erste Gemeinde war die Gemeinde in Ephesus. Ich möchte uns den Text lesen. Und ihr Lieben, vielleicht hilft es auch, die Worte bewusster aufzunehmen, wenn wir aufstehen und uns wirklich auch so vor Gottes Wort einfach zeigen, jetzt redet der Herr. Und wir wollen so sein Wort nehmen, die Worte Jesu an die erste Gemeinde. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen, bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Danke, Herr, für dieses Wort. Und auch wenn manches für uns vielleicht hart darin klingt, es sind Worte der Liebe, die es gut meinen. Und so hilf uns, diese Worte auch so zu hören und zu verstehen, dass du mit deiner vollkommenen Liebe uns zu dir ziehen willst. Amen. Setzen wir uns, ihr Lieben. Hab die Predigt oder die Andacht heute genannt: Ephesus, finde wieder zurück zur wahren Liebe. Ephesus, finde wieder zurück zur wahren Liebe. Drei Punkten unterteilt. Das eine ist, wir wollen uns anschauen, die Tatsache der Liebe. Es gibt eine Liebesmüdigkeit, das sehen wir bei Ephesus. Die Tatsache der Liebesmüdigkeit wollen wir uns anschauen. Dann wollen wir uns die Ursache der Liebesmüdigkeit anschauen. Und als letztes die Überwindung von Liebesmüdigkeit. Gibt es einen Weg für uns dort raus? Ephesus, finde wieder zurück zur wahren Liebe. Hier ein ganz typisches Bild von dem Amphitheater in Ephesus. Muss schon zur damaligen Zeit, ich habe es nicht mehr 100% im Kopf, aber ich meine 50.000 Sitzplätze gehabt. Also ähnlich wie das Stadion von Kaiserslautern, können wir uns das vorstellen. Unglaublich. Ja. Und Ephesus war eine bekannte, wichtige Stadt gewesen. Heute ist es nur noch eine Ruine. Ephesus war von enormer Bedeutung. Nee, nach Rom und Alexandria, sagt N.T. Wright, war es die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Es war die größte Stadt in Kleinasien. Von allen sieben Gemeinden, die wir uns anschauen wollen, ist das die Gegend, wo am meisten los war in Kleinasien, in Ephesus. Mit 200.000 Einwohnern, also schon ein richtiges, bedeutendes Handelszentrum, 200.000 zur damaligen Zeit, das ist was. Vergleichbar vielleicht heute mit Hamburg und Bremen. Paulus verbrachte dort 3 ganze Jahre. In keiner anderen Gemeinde war Paulus länger unterwegs. als wie in Ephesus. Die zweite Gemeinde, die dahinter kommt, mit 1,5 Jahren, war welche Gemeinde? Korinth. Und wir wissen, wie viel er sich mit den Korinthern auseinandergesetzt hat, mit seinen Briefen, nicht wahr? Wie viel hat er sich erst mit Ephesus auseinandergesetzt? 3 Jahre direkt vor Ort zu sein. Stadt war ein wichtiges religiöses Zentrum mit zahlreichen Kulten, darunter der Kaiserkult und der berühmte Tempel der Göttin der Artemis. Ein Bauwerk, das damals zu den 7 Weltwundern galt in der Antike. Und Paulus hat dort viel gepredigt. Bis dahin, dass sogar die ganze Stadt einmal richtig in Aufruhr kam. Und wahrscheinlich dann nach den 3 Jahren, dass so weit kam, dass irgendwann die Handwerker gemerkt haben, meine Zeit, wenn Paulus so weiter predigt, bei uns in Ephesus, dann geht der ganze Götzendienst, was für sie ja keine Götzen, sondern unsere Götter werden entehrt und wir verlieren unser Handwerk. Und so haben sie Menschen gegen Paulus aufgebaut und sie versammelten sich wahrscheinlich hier in diesem Amphitheater. Und am Ende war es so, ich weiß nicht wie viele, 30, 40, vielleicht 50.000 Mann, schrien auf Paulus und seine Begleiter ein und sagten, groß ist die Göttin der Epheser, die Artemis. 2 Stunden lang, könnt ihr euch das vorstellen, mitten im Stadion in Kaiserslautern zu stehen und die 50.000, 60.000 Fußballfans schreien euch an und versuchen euch was zu sagen und uns was zu sagen. Das war die Situation, in der Paulus stand. In Ephesus. Die Situation ging noch einmal glimpflich aus. Aber es hätte sein Leben fast kosten können. Paulus schrieb das mal an die Korinther im 2. Brief. Dass er in Lebensgefahr war und mit dem Todesurteil rechnete, als er in Asia unterwegs war. Und ich denke, er weist hier indirekt auf Ephesus hin. Das hätte sein Ende sein können, mit Leichtigkeit. Laut Kirchengeschichte soll der Apostel Johannes, bevor er auf Patmos verbannt wurde, vom Kaiser Domitian in Ephesus gelebt haben. Und Domitian soll gestorben sein, bevor Johannes verstarb. Dann durfte Johannes wieder zurück und die letzten Jahre noch in Ephesus verbracht, bis er dort starb. Manche Bibelwissenschaftler meinen, dass da erst dann das Johannesevangelium geschrieben worden ist. Und es würde auch Sinn machen, wenn man sieht, wie die Offenbarung geschrieben ist und dann das Evangelium geschrieben wird, warum es so anders ist wie die 3 anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Das würde einiges erklären. Also Ephesus war sehr bedeutend für die christliche Missionsarbeit, für die Apostel. Spielte eine wichtige Rolle in der Verbreitung des Christentums, vor allen Dingen in dieser Region. Und trotz dieser anfänglichen Blütezeit von Ephesus erfüllte sich leider das, was Jesus ihnen angedeutet hat. Wenn ihr nicht umkehrt und die erste Liebe wieder gewinnt, werde ich kommen und euren Leuchter wegnehmen. Das ist nicht nur mit der Gemeinde in Ephesus passiert. Es ist mit der ganzen Stadt passiert. Jesus warnte und es erfüllte sich. Den Leuchter wegrücken, ihr Lieben, heißt nicht, dass die Gemeinde oder Menschen aus der Gemeinde das Heil verloren haben. Aber was es Minimum heißt, ist, diese Gemeinde hat ihren Platz unter den Gemeinden verloren. Aufgehört zu existieren. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, ihr Lieben, wenn wir uns solche Texte anschauen. Jesus spricht das nicht zu dem Leiter der Gemeinde als erstes. Oder zu dem Leitungskreis oder zu verantwortlichen Menschen der Gemeinde. Er spricht es zur ganzen Gemeinde. Jeder ist dort drin. Jeder. Jeder wird hier von Jesus adressiert. Was Jesus zu sagen hat, hat er allen zu sagen. Und das zeigt auch nochmal, ihr Lieben, es gab damals so etwas wie loses Christentum, Menschen, die nirgendwo richtig hingehört haben, nicht wirklich. Jeder Christ hatte irgendwo eine geistliche Familie und Heimat. Ephesus, finde wieder zurück zur wahren Liebe. Erster Punkt, die Tatsache, ja, vielleicht hier noch als Bild, genau, das wollte ich vielleicht noch als Ergänzung. Also, das ist wahrscheinlich der Weg, wie wir vermuten können, als Johannes dann hier auf der Insel Patmos war, die Offenbarung empfangen hat, geschrieben hat und der Brief, die Offenbarungsbrief dann losging und an die sieben Gemeinden und dann zuerst Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, wahrscheinlich diesen Weg gezogen hat, bis es am Ende in Laodicea ankam. Und jede Gemeinde las von der anderen Gemeinde. Also Jesus hat das öffentlich gemacht für alle. Ja. Ephesus. So. Die Tatsache der Liebesmüdigkeit. Und da möchte ich das Augenmerk schwerpunktmäßig auf die ersten drei Verse und Vers 6 richten, aber das jetzt nicht nochmal lesen, wir haben es gerade gelesen. Aber wenn ihr euch das anschaut, schaut euch mal an, versucht nochmal durchzuscannen, wofür stand er? Weil Jesus hat ja unglaublich viel Positives dieser Gemeinde zu sagen, nicht wahr? Lena, kannst du mal einen Pointer rausholen, damit ich nicht immer hier stehen muss? Und genau, guck mal da vorne. Hast du einen Pointer da? Ja, ich brauche gerade, ist der, wo ist denn der? Ah. Okay, ich will auf weiterklicken. Das, alles klar, dankeschön. Okay, das, was auffällt, ihr Lieben, wenn wir uns Ephesus anschauen, ist, sie tun und lehren sehr viel Richtiges. Nicht wahr? Ich habe das mal so zusammengefasst. Erstens, Jesus lobt und wie er sie lobt. Ich würde mich freuen, wenn Jesus Ähnliches von uns sagen würde und das loben würde. Ja? Und jetzt hört euch mal an, was Jesus alles lobt. Jesus lobt ihren Einsatz, sagt, ihr habt Werke, Mühen, Ausharren. Ihr seid richtig dabei. Ja, es ist gut, wenn eine Gemeinde aktiv ist. Und Jesus sagt das gleich und sagt, es ist gut, dass ihr das habt. Jesus lobt ihr reines Leben. Er sagt, dass du das Böse nicht ertragen kannst. In dir quetscht sich etwas zusammen, wenn sich Böses auftut. Du kannst es nicht ertragen. Er sagt, das ist gut. Jesus lobt ihr Festhalten an gesunder Lehre. Er sagt, was können sie nicht ertragen? Die falschen Apostel, die früher durch die Gemeinden zogen und dort gelehrt haben. Und nicht jeder hat das Evangelium so gepredigt wie ein Apostel Paulus. Und er sagt, ihr wart so scharf, ihr konntet erkennen, wenn falsche Apostel unter euch waren. Ihr habt sie entlarvt, ihr habt nicht nur sie geprüft, ihr habt sie entlarvt, ihr konntet sie benennen. Jesus lobt ihre Leidensfähigkeit. Puh! Ihr habt vieles getragen und seid nicht müde geworden. Und Jesus lobt ihre klare Haltung gegen die Nikolaiten. Dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Es gibt viel Spekulation darüber, aber wahrscheinlich mit die beste Auslegung zu Nikolaiten ist das, dass es eine Gruppe von Menschen waren, die Freizügigkeit gelebt und gelehrt haben, gesagt haben, es ist egal, ihr könnt Ehe brechen, ihr könnt auch geistlich die Ehe brechen. Und die Epheser stellten sich, das war etwas, was man in Ephesus gelehrt, und die Epheser stellten sich dagegen. So, wenn ihr das alles hört, das alles lest, was Jesus der Gemeinde zu Ephesus, so, und angenommen, ihr wisst jetzt nicht, was danach kommt. Streich das mal raus. Ja, was sagt ihr jetzt zu der Gemeinde? Was sagt ihr? Was würdet ihr jetzt sagen? Wow. Können wir da mithalten? Ich habe den Eindruck, Ephesus wäre uns in einigem weit voraus. Nicht wahr? Also schon enorm. Und das muss man mal auf sich wirken lassen. Ihr Lieben, Jesus lobt das alles. Sagt, toll. Aber er lobt mit angezogener Handbremse. Jesus lobt, was es zu loben gibt. Das sagt er auch. Aber dann kommt das Aber. Dann kommt das Aber. Aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und im Grunde sagt Jesus, damit wird alles andere null und nichtig. Ephesus. Viel geleistet, aber genau darin liegt die Tragik der Epheser. All das war möglich. Das Entscheidende beginnt doch zu entschwinden. Die Liebe selbst. Ihr Lieben, das ist eine mächtige Botschaft. Und wir müssen auch wirklich festhalten, das ist die erste Botschaft, die Jesus einer Gemeinde zu sagen hat. Das ist die erste Botschaft, dass er ihre mangelnde Liebe kritisiert und bemängelt. Und wenn das die erste Botschaft ist, die Jesus bemängelt, erleben, dann ist das auch das Erste, wovon wir gut von ausgehen, das Erste, woran Gemeinden schnell erkranken können, an der Liebe. Und darum sollten wir ganz bestimmt nicht leichtfertig hier sitzen und sagen, das kann uns nicht passieren. Das kann uns nicht passieren. Leider doch. Ihr Lieben, es ist ein Phänomen, über das viel nachgedacht und über das viel geschrieben worden ist. Und in der Geschichte der Gemeinde, in der Kirchengeschichte, haben viele sich mit diesem Phänomen der Liebesmüdigkeit auch auseinandergesetzt. Und da ist sogar ein eigener Begriff entstanden, den vor allen Dingen Kirchenväter und Mönche, die sich im Prinzip den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt haben, als wie mit der Beziehung zu Gott und der Liebe zu Jesus. Und gerade die haben darüber geschrieben. Und der Begriff, den ich meine, ist Asedia. Begriff, den gerade, wenn man so will, die Besten der Besten geprägt haben. Von dem schwindenden Verlangen nach Jesus. Und wenn Sie schon davon schreiben, und das manchmal sogar auf täglicher Basis, ihr Lieben, wie viel mehr trifft es dann uns? Es ist die Vorstellung, dass das Verlangen nach Gott, das gefühlte Verlangen nach Gott zu verlieren, wenn das so ist, wenn das unsere geistlichen Väter schon so erlebt und durchlebt haben, dann heißt das, dass wir auch damit rechnen können, dass auch unter uns Menschen liebesmüde werden. Lassen wir es mal auf den Punkt bringen. Unsere Sehnsucht wird uns von Zeit zu Zeit verraten. Aber die Frage ist, auch wenn wir das Verlangen nach Gott oder nach Jesus verlieren, heißt das automatisch, dass wir Jesus nicht mehr lieben? Heißt das automatisch, wenn wir merken, dass unser Verlangen weniger wird, dass wir Gott verraten haben? Liebe, ihr Lieben, kann sich verändern mit der Zeit. Sie kann nach einer gewissen Liebesmüdigkeit aussehen, zwangsläufig. Aber es muss nicht heißen, dass wir die Liebe zu Gott verraten haben. Liebe kann sich verändern und Liebe kann reifen. Lena und ich schön, dass ihr heute alle gekommen seid zu unserem 35. Hochzeitstag. Darum geht's nicht. Gibt's sonst noch jemand, der so lange hier verheiratet ist? Also haben wir wahrscheinlich das größte Vorrecht, hier über Ehe und Ehebeziehung zu reden. Wer? Hildegard. Da fehlt jetzt nur dein Mann, ne? Aber richtig, da müssen wir das mit Hildegard, da müssten wir mal zusammen ein Eheseminar machen für all die Anfänger hier. Was denkst du? Aber was ich sagen will, ihr Lieben, 35 Jahre hat uns einiges gelehrt über das, was Liebe ist. Und auch wenn ich heute sage, Lena, und das stimmt so, sie ist immer noch die Liebe meines Lebens. Das heißt aber nicht, dass sich unsere Liebe im Laufe der Zeit verändert hat. Wir mussten oft auch kämpfen, dass Liebe bestehen bleibt. Da waren auch Momente, wo man sich gegenseitig einfach auf den Keks geht. Ja, und sich nervt. Aber muss das zwangsläufig zum Ende der Beziehung führen? Es ist ja gerade das, wenn du kämpfen musst. Das ist der Moment, wo sich Liebe verändert. Und wo Liebe reifen kann. Und auch wenn dieses, ich sag mal, dieses erste wilde Feuer der Leidenschaft, der Liebe aus den ersten Jahren, vor 35 Jahren, wo wir geheiratet haben, so vielleicht nicht mehr da ist, heißt das, ich liebe sie weniger? Aber für Leute, die es von außen sehen, könnten meinen, der ist nicht mehr so. Scheint abgekühlt. Aber es ist eine gereifte Liebe geworden. Für die ich Gott von Herzen dankbar bin. Von Herzen. Einfach um zu zeigen, ihr Lieben, wir können Liebe, das, was wir manchmal als Liebesmüdigkeit vielleicht auch bei Menschen im Blick auf Christus erleben und sehen, kann auch etwas sein, wo Liebe reift. Versteht ihr, was ich sagen will? Deshalb bringe ich den Begriff der Acedia hier raus. Lena, ist das da Wasser? Ich brauche einen Schluck Wasser. Tut mir leid, ich muss immer... heute brauche ich dich. Gerade heute. Nicht nur heute, ich brauche dich jeden Tag. Dietrich Bonhoeffer hat das mal in einem folgenden Satz geprägt, bei einer Traupredigt. Ne, passt das? Geht nicht? Bleibst du jetzt hängen? Ach nee. Okay, müssen wir so machen. Er sagte nicht, eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Und was versucht er damit zu sagen? Er sagt, am Anfang mag es sein, ihr tragt die Ehe, weil ihr habt diese heiße Leidenschaft füreinander. Aber irgendwann wird sich das Verhältnis drehen. Und das, was so einfach sich jetzt entzündet zwischen euch, wird in der Form nicht mehr da sein. Aber dann wird der Weg, den ihr gegangen seid, die Herausforderung, die ihr erlebt habt, die Herausforderung, die ihr bestanden habt, das, was eure Ehe ausmacht, das wird dann eure Liebe tragen. Dann trägt die Ehe eure Liebe. Und ich denke, er hat absolut recht. Wenn du mit deinem Partner durch wirkliche Herausforderungen gegangen bist, Ob das Krankheit gewesen ist oder finanzielle Herausforderung oder vielleicht auch mal eine Frage der Treue. Oder einfach, dass einer angegriffen worden ist, von außen oder von Leuten aus der Gemeinde oder aus der eigenen Familie. Und das mit ihm zusammen durchzustehen. Und wenn man das durchgestanden hat, dann ist die Liebe eine ganz andere. Eine ganz andere. Aber sie ist nicht weniger geworden. Sie ist nur gereift, aber von außen mag sie anders aussehen. Und dann reicht es manchmal auch einfach nur, da muss man nicht mehr nachts unterwegs sein und irgendwelche wilde Aktionen, Maibaum setzen oder was weiß ich. Kennt man hier gar nicht, ne? Ja? Habe ich dir ein Maibäumchen gesetzt? Ich weiß gar nicht. Ah, hätte ich gar nicht als Beispiel bringen sollen, ne? Ja. Oder dafür andere Sachen, ne? Genau. Aber die Liebe wächst trotzdem, weil sie verändert sich nur, sie reift. Was ich damit sagen will, ihr Lieben, oder andeuten will, selbst wenn das gefühlte Verlangen, der Verlust der Liebe als Liebesmangel eine Zeit lang so aussehen kann, es muss nicht immer so dramatisch sein, es kann auch andere Ursachen haben. Es kann auch ein Teil einer natürlichen Entwicklung sein. Zweitens, also die Tatsache der Liebesmüdigkeit haben wir uns angeschaut. Zweitens, die Ursache der Liebesmüdigkeit. Schauen wir uns zuerst die Ursache der Liebesmüdigkeit im Blick auf die Epheser an. Die ist ziemlich eindeutig. Jesus sagt es sehr klar. Wenn er es sagt, dann gibt es da keine Frage. Dann ist die Sache geklärt. Ja, er sagt klar, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Vers 4. Die Ursache ihrer Liebesmüdigkeit lag nicht darin, dass sie plötzlich ihre Liebe verloren haben. Dass sie irgendwann morgens aufgewacht sind und gesagt, boah, ich habe keine Gefühle mehr für Jesus, da ist ja nichts mehr. Oder für meinen Partner oder was weiß ich. Sondern Jesus formuliert es so, du hast verlassen. Nicht verloren, du hast verlassen. Und dann spricht er davon, gedenke, wovon du gefallen bist. Kehr wieder zurück zu dem Früher. Das heißt, das ist nicht eine einmalige Entscheidung gewesen, sondern das waren viele, viele kleine Entscheidungen, die sich immer mehr summiert haben. Bis sie irgendwann an diesen Punkt ankommen, wo sie jetzt stehen. Das waren keine klaren, bewussten Entscheidungen gegen Jesus. Einfach nur die ganz vielen kleinen Entscheidungen, wo man nur für kurze Momente die Prioritätenliste im eigenen Herzen oder Kopf verändert und irgendetwas, und wenn es nur für einen Moment ist, einmal über Jesus stellt und Jesus dann schnell wieder zurückstellt. Oder versucht zumindest. Aber irgendwann merkt man nicht mehr, wie oft man irgendwas anderes mit Jesus austauscht. Weil man macht ja noch die ganzen Dienste. Jesus sagt auch nicht, ihr liebt nicht mehr. Sagt er auch nicht. Sie lieben weiter. Er sagt nur, ihr liebt nicht mehr so. Ihr liebt jetzt irgendwo hier. Denk daran, wovon du gefallen bist. Du warst mal hier, da ist ein Sturz passiert. Denk daran. Da waren schleichende Prozesse am Werk. Schleichende Prozesse. Ein langsames Entfernen von Jesus. Was Jesus in diesem Fall eindeutig als Sünde, hier ist es eindeutig Sünde, weil er sagt, tu Buße, kehr um. Aber eine wichtige Frage, die ich hier im Anschluss auch nennen möchte, ich muss Gas geben, ihr Lieben, ich muss das eigentlich in zwei Teilen teilen, aber ich wird die nächsten anderthalb Monate, wir werden in Urlaub sein und ich muss das heute fertig kriegen. Aber eine wichtige Frage, ihr Lieben, ist die, gibt es noch andere Ursachen, die einen Liebesmangel bei Jesus auslösen können? Ich denke, ja. Natürlich, das Erste, was Jesus bemängelt, ist der Liebesverlust. Aber dann auch die Frage, was ist erste Liebe? Denkt mal zu Hause für euch selbst an, was ist die erste Liebe? Was meint Jesus, wenn er sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast? Was ist die erste Liebe? Meint Jesus, wenn er sagt, von der ersten Liebe, das ist mehr meine Position, aber man kann sie auch verbinden miteinander. Meint Jesus die erste Liebe, dass Menschen ihn als die erste Liebe verloren haben? Dass es auf ihn als Person bezogen ist, dass er sagt, ihr habt mich als erste Liebe verloren, was ich als das Wesentliche sehe hier, was Jesus kritisiert. Oder meint Jesus diese intensive, aktive Liebe, die man gegenüber Menschen auslebt? Was ist das, was Jesus hier betont? Wenn er sagt, ihr habt die erste Liebe. Viele Ausleger würden sagen, irgendwo natürlich hört beides zusammen. Aber ich denke, das beginnt zuerst immer an der Liebe zu Jesus. Die erste Liebe. Dass Jesus dies meint. Auf sich als Person bezogen. Du hast die erste Liebe verlassen. Hab das Beispiel von Lena und mir ja schon benutzt. Habe ich schon versucht, an den Beispielen irgendwo deutlich zu machen, dass sie nach wie vor die Liebe meines Lebens ist. Auch wenn die Leidenschaft oder dieses, wo man sich ja in so viele Abenteuer stürzt, auch am Anfang der Ehe, nicht mehr so in dieser Form vielleicht da ist. Aber ich kann sagen, nach wie vor, sie ist die Liebe meines Lebens. Und so, denke ich, kann das auch mit unserer Liebe zu Jesus sein. Das Problem, ihr Lieben, beginnt wann? Das Problem beginnt dann, wenn Jesus beginnt, die zweite Liebe zu werden. Und es immer wieder, und wenn es nur für kurze Momente sind, immer wieder Dinge gibt, die man Jesus vorziehen würde. Und dann verlassen wir die erste Liebe und das ist das, was Jesus als Sünde bezeichnen würde. Und dann wird irgendwann alles in unserem Leben einfach nur noch schwer und Pflicht, was wir auch für Jesus tun wollen. Es ist ein schleichender Prozess. Aber das muss nicht die einzige Ursache sein. Ich denke, es kann mehrere Gründe geben. Nur mal als Beispiel, bei den Ephesern ist es eindeutig Sünde, als schleichender Prozess gewesen, was sich in Liebesmüdigkeit dann gezeigt hat. Aber ich denke auch weitere Gründe. Warum können Christen liebesmüde werden, das Verlangen nach Jesus abnehmen? Einfach, weil Menschen auch einfach müde werden. Weil sie sich vielleicht auch ein Stück verausgabt haben. Vielleicht aber auch, weil Menschen schmerzhafte Zeiten erlebt haben. Mit anderen Christen in der Gemeinde. Vielleicht schwere Enttäuschungen mit dem Pastor oder mit leitenden Geschwistern oder Geschwistern generell aus der Gemeinde, die einen anfangen und immer wieder, ja, vielleicht sogar Vertrauen ganz schwer missbraucht haben. Und Menschen dann wütend auf Gott und auf Gemeinde werden. Einfach aus dem Erlebten heraus. Oder man hat Leid und Schwierigkeit und ein Trauma und man versteht nicht, warum lässt Gott das in meinem Leben zu. Auch das kann dazu führen, dass man nicht mehr dieses Brennen und die Leidenschaft in dieser Form empfindet. So, von hier will ich es einfach mal benannt haben. Also es gibt eine, worauf ich hinaus will, ihr Lieben, es gibt eine selbstverschuldete Liebesmüdigkeit, aber es gibt auch eine unverschuldete Liebesmüdigkeit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Unterschied verstehen. Und daraus lässt sich eine klare Lektion für uns ableiten. Verurteile nicht jede Form von Liebesmüdigkeit sofort als Sünde oder ungeistlich. Pass auf. was du denkst, bei Geschwistern zu sehen. Wisst ihr, es wäre eine Leichtigkeit aus dem Text hier, was wir lesen, was Jesus an die Epheser sagt. Hast du jetzt irgendeinen Menschen in der Gemeinde, der sich nicht so Jesus hingibt, aus welchem Grund auch immer, sagen könntest, okay, wenn das alles ist, wo man liebesmüde dran werden kann, dann steckt dahinter immer Sünde. Richtig? Wenn ich nur das Beispiel von Epheser nehmen würde und sagen würde, ein anderes Beispiel gibt es nicht. Und damit können wir Menschen unglaublich verletzen und wehtun. Unglaublich. Und das ist in unseren Kreisen, wo wir unterwegs sind, oft auch keine Seltenheit. Dass wir dann, wenn Menschen irgendwo zeigen, da fehlt etwas an Leidenschaft, wir das schnell auf die geistliche Ebene heben und sagen, mit der Person stimmt was nicht. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr das noch verstehen oder rede ich gerade so kompliziert? Ich hoffe, dass es verständlich ist. Ja, von daher, wenn ihr das beobachtet, achtet auf euch im eigenen Herzen, wie ihr diese Person anschaut. Und wie ihr ihre Beziehung zu Jesus beurteilt. Ihr wisst nicht, an welcher Stelle des Lebens in der Erfahrung mit Jesus diese Person steht. Gehen wir weiter. Letzten Punkt. Schwierig, das alles manchmal in der Zeit reinzudrücken. Letzter Punkt. Also die Tatsache haben wir uns angeschaut, der Liebesmüdigkeit. Das kann jeden treffen. Früher oder später wird es vielleicht auch, wenn wir irgendwann im Leben durch die Flitterwochen zur reifen Liebe durchqueren müssen. Die Ursachen der Liebesmüdigkeit haben wir uns angeschaut, die Überwindung der Liebesmüdigkeit. Wie überwindet man Liebesmüdigkeit? Und ich denke, jetzt müssen wir auch zweigleisig fahren. Wie mache ich das? Schauen wir uns erstmal an, was mache ich mit Liebesmüdigkeit, wenn sie selbst verschuldet ist? Und davon spricht Jesus vor allen Dingen in Vers 5. In was er sagt zu den Ephesern in Offenbarung. Denk nur daran, wovon du gefallen bist. Tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde den Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Also was kann man tun, was soll man tun nach den Worten Jesu? Wie kann das aussehen? Warum ist das genau das Richtige, wenn Sünde die Ursache ist für meine Lieblosigkeit oder für meinen Liebesmangel? Ich habe es mal anders formuliert. Erstens, wir sollen uns erinnern. Damit beginnt es. Spul dein Leben zurück. Geh an die Momente in deinem Leben, wo deine Beziehung mit Jesus besonders geblüht ist, wo Leidenschaft war, wo du gesagt hast, ich kann nicht anders. Wisst ihr, Gott hat uns eine geniale Fähigkeit geschenkt. Und wisst ihr, was die Fähigkeit ist? Wir können uns erinnern. Wir haben die Fähigkeit der Erinnerung. Seid ihr nicht dankbar dafür? Wie dankbar bin ich dafür, dass ich so viele kleine Filme in meinem Kopf abspielen kann, auch wenn meine Eltern nicht mehr da sind. Auch wenn das manchmal Traurigkeit mit sich bringt. Aber es ist auch heilsam, dass Gott uns Erinnerungen geschenkt hat. Für mich war das vor allen Dingen eine ganz besondere Zeit mit meinem besten Jugendfreund, mit dem ich sehr intensiv die Beziehung zu Jesus gelebt habe. Er ist später auch Pastor geworden, ist aber jetzt schon beim Herrn. Tragische Weise ums Leben gekommen. Aber ich erinnere mich unglaublich gern daran, wie wir in einer gewissen Zeit, wo wir uns wöchentlich dreimal morgens getroffen haben, nicht nur um miteinander zu beten, beten können wir alle, aber wir haben gesagt, nein, wir wollen ausschließlich Gott anbeten und ihm danken. Und ich kann euch nicht sagen, wie das mein Leben verändert hat. Wie das eine Haltung der Dankbarkeit entwickelt hat. Und das ist für mich so ein Ankerpunkt. Wenn ich merke, die Liebe zu Jesus Da wackelte irgendwas, mich daran zu erinnern. Was habe ich erlebt mit meinem Freund? Ich weiß sogar, dass damals sogar auf der Arbeit dann sogar Leute kamen und sagten, wie kannst du morgens um 7 Uhr hier reinkommen und so glücklich sein? So haben mich Leute schon angesprochen. Wir sollen uns erinnern. Nutzt diese Fähigkeit, damit beginnt es. Erinnern. Erinnern. Lass die richtigen Erinnerungen in deinem Kopf spielen. Erinnern. Immer wieder erinnern. Bis das einen Effekt auf dich hat. Bis du merkst, bis deine Seele sagt, ja, genau das will ich. Nicht ich muss, sondern ich will. Das schafft die Erinnerung. Das Geschenk der Erinnerung. Das Zweite, wir sollen uns besinnen. Er redet hier schon von Buße. Ich sag mal, mit besinnen, das ist ja auch was Metanoia meint. Dieses Umdenken. Ja? Wir sagen, okay, jetzt durch dieses Erinnern bin ich an dem Punkt, wo ich sage, nein, ich will nicht mehr auf diesem Weg unterwegs sein. Ich will nicht mehr so denken und empfinden. Ich will diesen Weg, weil das ist der richtige. Das ist auf Jesus fixiert. Und diese Entscheidung zu treffen. Ich will, dass in meinem Herzen diese Richtung umkehren. Und dann sagt er, wir sollen zurückkehren. Zurückkehren zu den ersten Werken. Wieder das tun, was wir am Anfang getan haben. Jetzt meine Frage an euch. Ja, Jesus spricht von der ersten Liebe. Hier spricht er von, tu die ersten Werke. Heißt das jetzt, dass er zu den Ephesern sagt, ihr müsst noch mehr tun? Weil, das haben wir ja schon gesehen, ne? Die Liste ist ja Wahnsinn, oder? Heißt das jetzt, noch mehr? Nein. Was immer du tust, tu es aus Liebe zu mir. Tu es aus Liebe. Du musst gar nicht so viel tun. Und wenn du nur die Maria bist, die sich zu den Füßen Jesu hinsetzt, nur um ihn zu lauschen, nur um ihn zu beobachten, kann das schon ein Akt der Liebe sein. Und Jesus sagt sogar zu Martha, das soll ihr nicht genommen werden. Das soll ihr nicht genommen werden. Du tust zwar eine Menge, Martha, aber das werde ich Maria nicht nehmen. Was immer wir tun, dass wir Jesus daran tun, suchen. Das ist, was Jesus will. Es muss kein falscher Aktivismus sein. Hauptsache, wir tun eine Menge. Puh, tut mir leid. Ich will wenigstens... Also, so wie das ein Prozess war, vielleicht auch hier, auch nochmal, ihr Lieben, wie es ein Prozess war, die Liebe zu Jesus zu verlieren, so beschreibt Jesus auch, dass es ein Prozess ist, umzukehren, nicht wahr? Erinnern, besinnen, zurückkehren. Das ist nicht einfach oft mit einer Entscheidung getan, sondern viele, genauso viele kleine Entscheidungen. Erinnern, besinnen, zurückkehren. Was tun wir aber, wenn wir unverschuldet liebesmüde geworden sind? Was wir tun können, wenn verschuldet, haben wir gesehen, hat Jesus klar definiert. Kennt ihr Gary Chapman? Hat ein tolles Buch geschrieben, finde ich. Hilfreich. Hat die 5 Sprachen der Liebe entwickelt. Einfach um praktisch zu werden. Wie kann ich Liebe ausdrücken? Und er hat da 5 Prinzipien. Die 5 Sprachen der Liebe bezogen. Ich habe gedacht, lass uns das mal umdrehen und diese 5 Sprachen der Liebe auf Gott anwenden. Was kann ich denn tun, wenn ich merke, meine Leidenschaft für Gott fehlt? ist müde geworden in der Zeit, der ich unterwegs bin. Anerkennende Worte zu Gott richten. Dass ich wirklich lobende Worte ausspreche, dass ich Zeiten habe, wo ich Gott sage, wie ich ihn bewundere, ob ich das nun empfinde oder nicht. Aber alleine schon, dass ich sage, kann meine Leidenschaft verändern. Geschenke. Was immer ich gebe, meine Zeit, meine Finanzen, dass ich sage, das gehört dir. Das gebe ich dir. Hilfsbereitschaft, Diakonie. Wenn ich anderen Menschen helfe, nicht einfach nur, weil ich sehe, sie brauchen Hilfe, sondern weil ich dich, Herr Jesus, lieben will. Gemeinsame Zeit, das, was wir jetzt hier miteinander haben. Gottesdienst, dass ich zum Gottesdienst komme, dass ich sage, ich komme alleine schon zum Gottesdienst oder in einen Bibelhauskreis, weil ich Jesus damit zeigen will, dass ich ihn lieb habe. Nun, der fünfte Punkt, Zärtlichkeit oder Körperkontakt. Da wird es ein bisschen schwierig. Aber ist die Frage, das können wir im Zwischenmenschlichen, ja, damit ist gemeint, dass ich jemanden, ich mag Menschen in den Arm nehmen, das wisst ihr. Ja, ich bin auch ein Körperkontaktmensch. Aber wie mache ich das mit Gott? Geht nicht ganz so. Aber ich denke schon. Allein, was ich für eine körperliche Haltung vielleicht vor ihm einnehme. Wenn ich auf die Knie gehe und ihm im Gebet suche. Oder wenn ich meine Hände hebe im Gebet und mich nach ihm ausstrecke. Einfach nur als Idee. Ich denke, das sind Möglichkeiten, wie wir Liebesmüdigkeit überwinden können. Und als letztes, ihr Lieben, ob verschuldet oder unverschuldet, wir alle leiden an Liebesmüdigkeit, früher oder später. Und ein prinzipieller Weg, den Jesus uns zeigt, unsere Liebesschwäche kann überwunden werden, haben wir gesungen, Martin hat das Lied, das haben wir nicht zusammen abgesprochen am Anfang, uns singen lassen. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ihr Lieben, ich denke, es beginnt damit. Erstens, dass wir nicht unsere Liebesmüdigkeit verleugnen, sondern dass wir unsere Liebesmüdigkeit auch benennen können. Dass wir sie deklarieren, dass wir sagen können, sie ist da, das ist das, was da ist. Verleugne es nicht. Das ist eins der schlimmsten Dinge, die du tun kannst, weil dann wird kein Prozess der Heilung eintreten können. Vor ihm sagen, Herr, ich leide daran. Aber ich will es nicht. Schenk mir deine Gnade für meine Liebesmüdigkeit. Zeig mir, wo mein Herz sich verändern muss. Zeig, was zwischen mir und dir geschehen muss, damit mein Herz wirklich so an dir hängt, dass für immer das Bekenntnis stehen bleibt, du bist meine erste Liebe. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich kenne das alles noch nicht, ist alles fremd für mich. Sagst, Jesus erste Liebe. Dann lade ich dich ein, es gibt nichts Besseres als Jesus und seine Liebe zu uns zu entdecken und dann zu merken, was er aus uns machen kann. Du wirst kein besseres Herz finden als Jesus. Niemand wird dich so lieben. Und du kannst niemanden lieben, der es mehr wert ist, geliebt zu werden. Nutz die Chance. Amen.